Die Schriftstellerin Lena Gorelick hat vor 5, 6 Jahren einmal in einem Interview gesagt, sie wolle von diesen Identitätssachen weg, denn sie habe damit ihren Frieden gemacht. Davor hatte Lena Gorelick schon 3 Romane geschrieben, in denen es eben auch um Existenzbrüche und diese Identitätssachen ging. Die Autorin ist 1981 in Leningrad, im heutigen Petersburg, geboren. 1992, also mit 11 Jahren, ist sie mit ihrer russisch-jüdischen Familie nach Deutschland gezogen. Lena Gorelick ist heute bei uns im Studio. Warum haben Sie das denn damals gesagt, dass Sie von den Identitätssachen weg wollen?
Weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich damit auf so vielen Ebenen und so lange auseinandergesetzt habe, unter anderem in 3 Büchern und dann einfach in 120 Lesungen, die ich danach gemacht habe und einfach immer wieder dieselben Fragen beantwortet hatte, die ich mir gar nicht so viel stellte, sondern die anderen mir stellten und ich damit permanent in einer Auseinandersetzung mit mir selbst gezwungen wurde, die mir auch eigentlich viel zu narzisstisch erschien, die ich für mich gar nicht so gebraucht hätte oder nicht in so einem langen Zeitraum. Und dann hatte ich einfach das Gefühl, jetzt bin ich mal durch, jetzt will ich mich mit anderen Dingen beschäftigen.
Hatten Sie das Gefühl, dass die Blicke und Fragen der anderen Sie zu sehr gefangen hielten?
Ja, natürlich. Das ist ja immer eine Sicht auf mich, die nicht aus mir herauskommt, sondern von den anderen. Und die mich eben in Fragen zwang, wie fühlen Sie sich jetzt deutsch, russisch oder jüdisch? Das ist eine Frage, die ich mir selbst niemals stellen würde. Und beim 100. Mal, dass ich sie beantworten musste, hatte ich das Gefühl, ich kann nicht mehr.
Aber dann haben Sie was ganz Interessantes gemacht, denn dann haben Sie ein Buch geschrieben, das sich sehr mit Identitätssachen beschäftigt. Lieber Mischa heißt das, und ich muss den Titel weiter zitieren. Lieber Mischa, der du fast Schlomo Adolf Grinblum geheißen hättest, es tut mir so leid, dass ich dir das nicht ersparen konnte. Du bist ein Jude. So der Titel dieses Buches, ein langer Brief an ihr gerade geborenes Kind. Und da geht es, wenn auch sehr witzig, nur um Identitätssachen, um jüdische Identität.
Ja, das war der Abschluss. Also ich hatte dann das Gefühl, so ich habe mich mit dem Russischen oder mit diesem Migrationsdasein beschäftigt und dann habe ich noch was zum Thema Judentum geschrieben und dann dachte ich eigentlich, jetzt bin ich durch.
Und jetzt werden Sie immer noch, immer wieder gefragt.
Es wird immer wieder, aber es ändert sich. Ich habe schon das Gefühl, dass ich nicht mehr darauf fokussiert werde und das ist ganz angenehm.
Interessant ist auch, dass Sie mal gesagt haben, erst als Sie nach Deutschland kamen, haben Sie sich als Jüdin gefühlt. Stimmt das?
Es gibt ja verschiedene Definitionen von Judentum, ne? Und die Definition, die es in der Sowjetunion gab, war die einer Nationalität. Das heißt, ich wusste, ich bin jüdisch, so wie andere wussten, sie sind Ukrainer oder Georgier. Die Konnotation, die man in Deutschland damit verbindet, nämlich in erster Linie den Holocaust und in zweiter Linie die Religion, waren für mich 2 vollkommen neue Konnotationen. Das heißt, in diesem Bild, was Jude in Deutschland bedeutet, damit wurde ich hier erst konfrontiert und auch hier erst hineingepresst.
Und Sie haben dann auch Ferienlager gemacht, Zeltlager, wo Sie das auch anders gelebt haben in Deutschland, wo dann auch die israelische Hymne, die Fahne. Mhm. Und
ich habe dann sozusagen die jüdische Propagandamaschine durchlaufen, habe mich dann irgendwann mal davon distanziert, war aber natürlich in einem sehr beeinflussbaren Alter zwischen 11 und 18 und zwar von beiden Seiten, sowohl von denen, die mir den Opferdiskurs aufdrückten, als auch diese jüdische Identität. Das war für mich neu und kam von außen und nicht durch eine Selbstbeschäftigung.
Warum haben Sie sich distanziert? Der jüdische Glaube ist doch durchaus spannend, hat eine jahrtausendelange Tradition. Da kann man da nicht einen Platz finden irgendwo?
Ach, natürlich habe ich meinen Platz, aber ich muss diesen Platz nicht in Form von bestimmten Institutionen einnehmen. Also ich mache das eher mit mir selbst und womöglich Gott aus, aber ich brauche dazu keine Institutionen.
Würden Sie sagen, Sie sind sowas wie ein bisschen gläubige Kulturjüdin oder ist das jetzt auch wieder so eine falsche Etikett?
Es wäre wahrscheinlich nicht falsch, aber ich für mich würde kein Etikett suchen. Ich bin jüdisch und das fühlt sich auf eine bestimmte Art und Weise an. Ich würde mich auch als Frau nicht positionieren. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin irgendwo zwischen alles Schwarzer und wem auch immer, ja, sondern ich bin einfach Frau, Punkt. Und genauso muss ich mich als Jüdin nicht irgendwo zwischen Orthodoxen und Liberalen positionieren.
Das fühlt sich auf eine bestimmte Weise, was ist das, was fühlt sich da auf eine bestimmte Weise an?
Es ist eine Verbindung zu einer Kultur. Es ist auch eine Verbindung zu einer Religion, die ich aber nicht in Bräuchen ausdrücken muss. Also mit anderen Worten, ich muss nicht auf Schweinefleisch verzichten, um jüdisch zu sein. Es ist ein ganz großes Gefühl für den jüdischen Humor und das, was er für eine Lebenseinstellung bedeutet, einfach die Dinge mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu sehen. Und es ist ein Gefühl dafür, da ist irgendwas in mir, was jüdisch ist.
Der jüdische Glaube wird ja immer oft in Klischees gepresst, ist nichts Normales. Manchmal kommt er kokett daher, manchmal hemdsärmlich, manchmal komisch, manchmal pathetisch. Aber haftet das nicht inzwischen allem Religiösen heute an in der säkularen Welt? Wenn man jetzt mit seinem katholischen Glauben daherkommt, ist es doch vielleicht auch so, oder?
Also mit Sicherheit hat Religion mittlerweile diesen Touch bekommen. Ich habe aber das Gefühl, dass das Jüdische nochmal aufgeladener ist, einfach auch durch die Geschichte und das immer noch so ein moralischen Überbau hat, der den anderen Religionen nicht anlastet. Oder, na gut, die Muslime muss man, da ist jetzt wieder was sehr Politisches dazu gekommen, was sehr unschön ist. Einfach dieser Anti-Islamismus, der um sich greift, das sehe ich genauso problematisch.
Gibt es da auch Gedanken, das wird ja überall gerade diskutiert in Ihrem Freundeskreis, dass junge Jüdinnen und Juden sagen, ich kann mir vorstellen, auch wieder zurückzugehen, oder ist das auch schon wieder so?
Also ich kenne ganz ehrlich gesagt niemanden, der irgendwo hingehen will. Das ist für mich eine von den Medien aufgeladene Debatte. Netanyahu hat was gesagt. Also muss man jetzt 4 Juden in Deutschland finden, die tatsächlich zurückgehen wollen. Ich kenne niemanden, der das sagen würde. Ich fühle mich auch nicht danach. Antisemitismus ist ein Phänomen, das in Deutschland schon immer da war und auch immer da sein wird. Der ist jetzt nicht gerade größer geworden. Und nur weil er von der muslimischen Seite vielleicht jetzt mehr kommt, in bestimmten Stadtvierteln, was ich übrigens sogar in Frage stellen würde, macht es das nicht schlimmer.
Warum wird er immer da sein?
Warum ist er noch da? Woher die Hoffnung? Also Antisemitismus gab es schon immer oder Judenhass gab es. Seit dem Mittelalter ist es ein Phänomen, was niemals verschwunden ist. Alle Studien zeigen, dass jeder Dritte, jeder Vierte in Deutschland antijüdische Ressentiments hegt, ohne einen Juden jemals getroffen zu haben. Das wird sich nicht aussterben in den nächsten
Jahren. Ja, aber unter der jüngeren Generation, der säkularen Generation, wo man das Religiöse ja auch kaum noch wahrnimmt.
Ja, natürlich ist es vielleicht nicht antireligiös motiviert, aber es ist dann Israel motiviert, was im Übrigen vollkommen in Ordnung ist. Das Problem ist ja nur die Vermischung von Judentum und Israelkritik.
Also Sie sagen auch, diese Diskussion, das deuteten Sie gerade an, um diese Kippa, ob man eine Kippa tragen soll, ist auch so eine Mediengeschichte. Oder ist das?
Also ich meine, ich trage keine Kippa, deswegen weiß ich natürlich nicht um die Reaktion. Aber ich persönlich kann einfach sagen, ich spüre jetzt die Tage nichts anderes, was nicht irgendwie schon immer da war. Ich meine, wir haben immer wieder diese hysterischen Anfälle. Geht es jetzt den Juden wieder schlechter in Deutschland? Ja, und auch immer wieder natürlich Wellen von Hass, der sich gegen bestimmte Gruppen richtet. Manchmal sind es die Juden, jetzt gerade ja auch ganz verstärkt die Muslime gewesen nach der Hebdo-Sache. Vor ein paar Jahren war es Thilo Sarrazin, der diese Ängste schürte. Es taucht ja immer und immer wieder auf. Das ist nichts Neues.
Am Sonntag beginnt die Woche der Brüderlichkeit, eine Woche mit Veranstaltungen zum jüdisch-christlichen Miteinander. Jetzt, wo das Religiöse immer mehr verdunstet, ist denn da so eine Woche der Begegnung überhaupt noch von Bedeutung?
Wichtig an Begegnungen ist, dass in dem Moment, in dem man sich gegenseitig begegnet, muss man keine Angst mehr voreinander haben.
Und da gibt es auch noch zwischen Christentum und Judentum Ängste, die da sind, die man...
Ängste, Vorurteile, Bilder, die wir mit uns tragen. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Für mich persönlich ist es tatsächlich nicht wichtig, weil ich mich nicht bei den Juden einordnen würde und auch nicht sagen, es gibt die Christen.
Aber wenn wir zum Beispiel, Sie haben ja auch ein kleines Kind, wenn da Weihnachten gefeiert wird, hat es sich ja so weit vom christlichen Ursprung entfernt, dass es ein gemeinsames Fest mit Geschenken ist. Geht es Ihnen da auch so, dass das von allen dann begangen wird?
Weihnachten. Mein großer Sohn hat im Krippenspiel Josef gespielt und der Kleine hat den Hirten gespielt, den er dann mit dem Schaf verwechselte.
Und wenn Sie Ihren Kindern ein Gottesbild vermitteln, ist das jetzt ein speziell jüdisches, christliches oder ist
das... Nee, ich versuche ihnen so viel Freiraum wie möglich zu lassen, indem ich versuche, ihnen die Möglichkeit aufzuzeigen, dass es Gott geben könnte und dass es Menschen gibt, die an Gott glauben. Und wie sie damit umgehen, ist deren Sache. Die sind auch noch viel zu klein. Aber wenn sie mir Fragen stellen, bin ich da. Aber ich versuche sie nicht in ein Religionsbild zu drängen.
Und wenn es einen Gott gibt, ist es aber ein humorvoller Gott. Das sagen Sie den Kindern doch sicher auch.
Das sage ich denen auf jeden Fall.
Vermissen Sie manchmal die alten Rituale, diese alten liturgischen Formen des Glaubens?
Nein. weil ich sie nicht kenne. Ich kann nicht etwas vermissen, was ich nicht kenne.
Vielen Dank, Lena Gorelik. Ihr letzter Roman, ein komischer und zugleich ernster Familienroman, ist im Rowohlt Verlag jetzt auch als Taschenbuch erschienen. Das Buch heißt Die Listensammlerin und kostet 9,99 Euro. Ihr Buch Lieber Mischa, du bist ein Jude, ist im Ullstein Verlag erschienen, ebenfalls als Taschenbuch und kostet 8,99 Euro. Dankeschön.
Danke.